In der Emanuel-Gemeinde beschäftigen wir uns gerade mit diesem Menschen. Mal gucken. Johannes der Täufer. Hatten schon zwei Sonntage zu ihm und jetzt ist der dritte. Und habe ich gedacht, ich gucke mal, was euch hängen geblieben ist. Das heißt, ihr Freunde von der indonesischen Gemeinde könnt natürlich auch gerne mitmachen. Wenn ihr es wisst, das ist für alle Seiten. Ich stelle euch einfach mal ein paar Fragen. Wo taufte Johannes der Täufer? Im Mittelmeer, im Brunnen von Gaza, am Teich Bethesda oder am Jordan? Wer weiß es noch? Jordan, ah, ihr seid super, genau. Welche Süßigkeit aß Johannes? Gummibärchen, Datteln, Honig oder Zuckerrüben? Honig, wilden Honig, den er fand, ja, also Heuschrecken und wilden Honig, das war seine Nahrung, genau. Wie hieß die Mutter von Johannes? Rebekka, Elisabeth, Anna oder Miriam? Elisabeth, boah, ihr seid super, hey. Ihr wart gar nicht bei uns im Gottesdienst und wisst trotzdem, ihr seid bibelfest. Also Silvanus, gute Arbeit, sehr gut. Welchen Beruf hatte der Vater von Johannes? Priester, Polizist, Zimmermann oder Fischer? Priester. Weiß auch einer, wie er heißt? Zacharias, genau. Zacharias, sehr gut. Oh, super, es ist der Hammer. Ich brauche eigentlich gar nicht predigen. Ihr wisst ja schon alles. Wie nannte Johannes der Täufer Jesus, als er ihn sah? Löwe von Juda? Heiland der Welt, Lamm Gottes oder Menschenfreund? Lamm Gottes, genau. Siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt. Das hat Johannes über Jesus gesagt. Und heute geht's ein Stück weiter in der Geschichte von Johannes dem Täufer. Und ich lese euch mal den Text aus dem Matthäus-Evangelium vor. Nachdem Jesus seinen 12 Jüngern diese Anweisungen gegeben hatte, zog er weiter, um die Menschen in den Städten des Landes zu lehren und ihnen die rettende Botschaft zu verkünden. Johannes der Täufer saß zur Zehrzeit im Gefängnis und erfuhr dort von den Taten, die Jesus Christus vollbrachte. Er schickte seine Jünger zu Jesus und ließ ihn fragen: Bist du wirklich der Retter, der kommen soll? Oder müssen wir auf einen anderen warten? Jesus antwortete ihnen: Geht zu Johannes zurück und erzählt ihm, was ihr hört und seht. Blinde sehen, Gelähmte gehen, Aussätzige werden geheilt. Taube hören, Tote werden wieder lebendig, und den Armen wird die rettende Botschaft verkündet. Und sagt ihm: Glücklich schätzen kann sich jeder, der nicht an mir Anstoß nimmt. Oder, wie es Martin Luther übersetzt hat, diesen letzten Vers: Selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Da sitzt Johannes jetzt im Gefängnis. Und er hat eine Frage, eine wichtige Frage. Er fragt: Bist du wirklich der versprochene Retter? Johannes hat König Herodes mit der Wahrheit konfrontiert. Er hat ihm gesagt: Es ist nicht richtig, dass du deinem Bruder die Frau ausgespannt hast. Und die Mächtigen dieser Welt mögen das nicht, wenn man sie auf ihre Fehler hinweist. Und deswegen hat er gesagt: Johannes, es ist nicht richtig, dass du mir das sagst und du gehst jetzt ins Gefängnis. Und da sitzt Johannes jetzt. Er hat das Richtige getan. Er hat das, was Gott ihm aufgetragen hat, weitergesagt und sitzt im Knast. Und er war ein Mann des Glaubens und kam für seinen Glauben ins Gefängnis. Und im Gefängnis beginnt er zu zweifeln. war noch nicht im Gefängnis, aber ich könnte mir vorstellen, dass wenn ich im Gefängnis wäre, mir auch Fragen hochkommen. Dass ich auch anfangen würde zu zweifeln. Johannes fragt sich, ist Jesus wirklich der versprochene Retter? Und jetzt ganz ehrlich, er kennt Johannes, Johannes kennt Jesus, er ist mit ihm verwandt. Er hat ihn getauft und als er Jesus getauft hat, da ging der Himmel auf, da kam eine Taube, da kam ein Wort von Gott, das ist mein geliebter Sohn, den sollt ihr hören. Das hat Johannes erlebt. Und jetzt sagt er, bist du es wirklich? Johannes müsste es doch eigentlich wissen. Hat er nicht gesagt, siehe, das ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt? Und jetzt beginnt dieser starke Mann des Glaubens, der den Mächtigen seiner Zeit ins Gewissen geredet hat, auf einmal zu zweifeln. Und wisst ihr was? Diese Geschichte steht in der Bibel. Das wird nicht mal so auf die Seite geschoben, so nach dem Motto, in der Bibel gibt es nur lauter starke Glaubenshelden, sondern in der Bibel wird von den Männern und Frauen Gottes immer ganz menschlich geredet. Und da wird nicht verschwiegen, dass der große Johannes der Täufer Zweifel hatte, obwohl er es hätte besser wissen müssten. Und wisst ihr, das finde ich so tröstlich. Wenn sogar Johannes der Täufer gezweifelt hat, dann brauche ich mich nicht wundern, wenn ich zweifle. Und wenn sogar Johannes, der eine Stimme vom Himmel gehört hat, ist mir so noch nicht passiert, zweifelt. Ist es dann nicht auch völlig normal, wenn ich manchmal Zweifel habe? Ich finde es gut, dass die Bibel uns von den Menschen des Glaubens so berichtet, wie es wirklich war. Und dass sie uns nicht immer so als Strahlemänner hingestellt werden. Und dass deutlich wird, Zweifel und Glaube gehören zusammen. Nur wer nichts glaubt, zweifelt auch nicht. Und deswegen ist es auch gut und richtig, dass wir diese Geschichte in der Bibel haben und Johannes diese Frage stellt. Jesus, bist du denn wirklich der versprochene Retter? Woher kommt dieser Zweifel? Ich glaube, dieser Zweifel kommt daher, dass Johannes falsche Vorstellungen von Jesus hatte. Er hat sich unter dem Messias was anderes vorgestellt. Er hat sich unter dem Messias jemand vorgestellt, der als Befreier kommt. Er hat sich unter dem Messias jemand vorgestellt, der für Gottes Reich kämpft und der Gottes Gerechtigkeit aufrichtet. Aber stattdessen läuft Jesus mit 12 Leuten durch die Gegend, tut Gutes. Aber es passiert nicht das, was Johannes sich gedacht hat. Und deswegen zweifelt er. Und wisst ihr was? Ein Grund für Zweifel ist, wenn Jesus anders handelt, als wir uns das wünschen. Oder als wir uns das denken. Und manchmal, da enttäuscht Jesus unsere Vorstellungen und Bilder, die wir von ihm haben. Und im Deutschen ist es so, da ist dieses Wort, das heißt enttäuschen. Das bedeutet, ich werde von einer Täuschung frei. Ich habe eine falsche Vorstellung von etwas und merke plötzlich, huch, das stimmt ja gar nicht, was ich mir gedacht habe. Jesus nimmt Johannes die Täuschung über sich selber. Und wisst ihr, Jesus ist oft ganz anders, als wir uns das zusammenbasteln. Und manchmal, da muss er uns das Bild, was wir uns von ihm machen, nehmen, damit wir erkennen, wie er wirklich ist. Und eine der großen Täuschungen, die ich entdecke bei uns, bei mir, bei vielen Menschen, die Jesus folgen, ist diese Idee, dass Jesus dazu da ist, dass in meinem Leben alles glatt läuft. Dass es mir gut geht. Dass ich glücklich bin. Dass alles glatt läuft. und dann werde ich krank, habe einen größeren Konflikt, ein Problem und dann sage ich plötzlich, oh Gott, gibt's dich überhaupt? Mein Leben läuft nicht glatt. Ich fühle mich nicht gut. Und Gott sitzt wahrscheinlich oben und sagt, wo habe ich dir denn versprochen, dass du dich immer gut fühlen sollst, wenn du an mich glaubst? Wo habe ich dir denn versprochen, dass dein Leben glatt läuft? Und wisst ihr was, ich bin letzte Woche über die Zeil gelaufen und da stand einer auf einem Mülleimer und hat gepredigt. Und er hat sich hingestellt und ich hätte ihn fast runtergezogen, aber ich bin ja gut erzogen. Und hat gesagt, komm zu Jesus, gib ihm dein Leben und dir wird alles gelingen. Aber Freunde, das steht nicht in der Bibel. Es gibt viele Männer und Frauen Gottes, denen ganz viel misslungen ist, die gescheitert sind. Johannes der Täufer wird getötet für seinen Mut, die Wahrheit zu sagen. Und natürlich ist Jesus da, wenn wir in Krisen sind. Natürlich kann er uns und will er uns auch Gutes tun und uns segnen. Aber es heißt nicht, dass wenn unser Leben nicht immer auf der Sonnenseite ist, dass es deswegen Gott nicht gibt. Aber ganz ehrlich, wenn ich die Grippe kriege, frage ich mich, Gott, meinst du es gut mit mir? Wenn ich mit Fieber im Bett liege, fange ich an Gott zu zweifeln. Weil diese Vorstellung so ganz tief drin ist, wenn ich an Jesus glaube, müsste doch eigentlich. Und dann kommt diese Frage, Gott, wie kannst du nur? Aber guckt in eure Bibel. Jesus sagt den Jüngern, fahrt über den See. Und dann kommt der Sturm. Der Sturm kommt nicht, weil sie ungehorsam sind. Sie kommen in den Sturm, weil sie gehorsam sind. Und Jesus ist nicht der, der immer kommt und uns übers Haar streichelt. Und es ist nicht das Hauptziel Gottes, dass es uns immer gut geht. Sondern er ist gekommen, um das Reich Gottes in dieser Welt aufzurichten. Und er möchte, dass wir Teil dieses Reiches sind. Und dass dieses Reich uns prägt und dass wir ihm, Christus, immer ähnlicher werden. Und wenn du wissen willst, ob Gott gut ist, dann wirst du sicherlich Segnungen in deinem Leben entdecken. Aber der Beweis für die Güte und Liebe Gottes sind nicht deine Erfahrungen, sondern das Kreuz von Golgatha, dass Gott für dich starb. Und deswegen muss Jesus uns manchmal enttäuschen. Und vielleicht hast du andere falsche Bilder von ihm. Johannes hatte dieses Bild, dass Jesus mit Pracht und Macht das Reich Gottes aufrichtet. Und jetzt sitzt er im Gefängnis und er bringt das nicht zusammen, weil er sich denkt, wenn Gott doch die Gerechtigkeit durch Jesus bringt, wie kann ich dann im Knast landen? Aber Johannes weiß eins. Er weiß, dass Grübeln und Hin- und Herfragen und mit den Zweifeln sich allein beschäftigen wenig bringt. Und deswegen bringt er seine Frage und seine Zweifel an Jesus. Und er fragt Jesus, wir würden sagen, er betet. Er debattiert nicht, er diskutiert nicht, er grübelt nicht. Sondern er sagt, Jesus, wie ist das jetzt? Ich verstehe es gerade nicht, ich habe Zweifel. Und ich glaube, dass das der richtige Weg mit unseren Zweifeln ist. Zur Gewissheit unseres Glaubens müssen wir immer wieder durch den Zweifel durchgehen. Aber das funktioniert nur, wenn wir mit Jesus auch darüber reden. Und was macht Jesus? Er gibt eine Antwort. Und die Antwort in einem Satz ist, sagt Johannes, was ihr miterlebt habt. Sagt ihm, was passiert. Jesus antwortet ihnen, geht zu Johannes zurück und erzählt ihm, was ihr hört und seht. Blinde sehen. Gelähmte gehen, Aussätzige werden geheilt, Taube hören, Tote werden wieder lebendig und den Armen wird die rettende Botschaft verkündet. Ist das eine Antwort? Die Frage lautet, bist du der versprochene Retter? Und eine Antwort wäre ja oder nein. Und Jesus? Jesus sagt was ganz anderes. Er sagt, sagt Johannes, was ihr miterlebt habt. Diese Antwort ist pädagogisch wertvoll, weil sie eben nicht sagt, so ist es oder so ist es nicht. Ich habe das oft erlebt, gerade in meiner Jugend. Da wurde bei Zweifeln die FOS-Methode angewandt. Kennt ihr die? FOS? Friss oder stirb. So ist es, das hast du zu glauben und wenn du es nicht glaubst, dann weg mit dir. Die war echt brutal. Da wurde dir deutlich gesagt, was du zu glauben hast und wenn du es nicht glauben konntest, dann war was mit dir nicht in Ordnung. Und deswegen hat sich keiner getraut zuzugeben, wenn er Zweifel hat. Und jeder ist mit seinen Zweifeln allein geblieben. Weil sobald du einen Zweifel hattest, kam irgendeiner, der sofort wusste, wie es richtig war. Du musst das glauben. Punkt. Aber so einfach ist es nicht. Du kannst nicht jemand sagen, du musst das glauben, wenn er es nicht glauben kann. Er kann dann höchstens so tun, als würde er es glauben, um dabei bleiben zu können. Aber er wird nicht ehrlich sein. Und Jesus macht das nicht. Jesus hätte ja auch die Hände über den Kopf zusammenschlagen können, sagen, Johannes, du warst doch dabei. Er hätte sagen können, warum hat Gott sich keinen anders als Täufer rausgesucht? Der hat ja Zweifel, kann man so jemand überhaupt gebrauchen? Jesus ist auch nicht ärgerlich und wütend über Johannes, weil er doch weiß, wie es in uns aussieht. Johannes stellt seine Frage und Jesus begegnet ihr ohne Vorwurf. Sagt Johannes, was ihr miterlebt habt. Guck hin, Blinde sehen, Gelähmte gehen und so weiter und so weiter. Und damit macht Jesus was ganz Schlaues eigentlich. Er sagt, Johannes, du kennst dich doch aus im Alten Testament. Dein Vater war Priester. Du bist mit den Schriften aufgewachsen. Hey, was steht denn in Jesaja 35? Dann können die Blinden wieder sehen und die Tauben wieder hören. Dann springt der Gelähmte wie ein Hirsch und der Stumme jubelt vor Freude. Johannes, du kennst doch das Alte Testament. Steht da irgendwas davon, dass wenn der Messias kommt, keiner mehr im Gefängnis landet? Nein, das steht nicht da. Aber was im Alten Testament steht, ist, dass die Blinden sehen, die Tauben hören und die Gelähmten gehen werden. Und dass Amen, das Evangelium verkündet wird an einer anderen Stelle bei Jesaja. Und Jesus sagt damit, hey Johannes, denk nach. Guck ins Alte Testament, vergleich es mit dem, was jetzt passiert. Und dann gib dir die Antwort selber. Die muss ich dir nicht geben. Da kannst du selber drauf kommen, wenn du nachdenkst, was im Alten Testament verheißen ist und was im Jetzt in dieser Zeit geschieht. Das heißt, Johannes bekommt von Jesus keine vorgekaute Antwort. Das musst du glauben. Sondern er bekommt einen Hinweis, wie er selber drauf kommen kann. Und wisst ihr, manchmal ist es bei uns fromm so, dass wir nicht selber nachdenken, dass wir nur nachplappern, was uns irgendeiner erzählt. Und das ist relativ egal, ob das euer Pastor ist, irgendein ganz besonders frommer, toller Prediger. Wir reden das einfach nachher, wir haben es nicht selber begriffen. Und wenn ich etwas nicht selber durchdacht und begriffen habe, dann kommen Zweifel. Und Jesus sagt, denk nach, gebrauche deinen Verstand, guck in die Schrift. Und durchdenke das, bis du es selber verstanden hast. Und deswegen antwortet Jesus hier nicht mit Ja oder Nein und trotzdem unglaublich eindeutig. Und beim Zweifeln ist es manchmal so, dass wir genau das brauchen. Dass wir zu Jesus kommen und beten. Dass wir sein Wort aufschlagen und nachdenken. Und dass wir plötzlich dabei Jesus begegnen und merken, hey, er ist ja da. Ich bin ja nicht allein. Aber damit hört es nicht auf, sondern Jesus sagt noch einen Satz. Selig ist, der sich nicht an mir ärgert. Oder glücklich ist, der sich nicht an mir ärgert. Und jetzt ist die Frage, warum sollen wir uns denn an Jesus ärgern? Ist doch Jesus. Aber ich glaube, dass Jesus oft anders ist, als wir das denken. Und wir dürfen nie denken, dass wir Jesus ganz verstanden und begriffen haben. Weil er viel größer als unser Verstand ist. Und weil Jesus oft anders handelt, als wir denken. Und immer wieder höre ich diesen Satz, ich kann mir nicht vorstellen, dass Jesus so und so. Seid vorsichtig, weil Jesus handelt nicht nach eurer Vorstellung, sondern nach seinem Wesen. Und manchmal, da engen wir Jesus auf unsere Logik, auf unser Denkvermögen, auf unsere Fantasie, auf unsere Vorstellungskraft ein. Und dann schrumpfen wir ihn, weil er viel, viel größer ist als alles, was in unserem Kopf vor sich gehen kann. Er ist der Herr der Welt, er hält das Universum zusammen. Wie kommen wir nur auf die Idee, dass wir alles über ihn in unser Hirn bringen? Er ist viel größer. Er ist Gott und er ist nicht wie unser Bild von ihm. Manchmal ist unser Jesus viel zu klein. In der Bibel entdecken wir einiges von ihm und wir lernen vieles von ihm. Gleichzeitig müssen wir aber auch aufpassen, dass wenn wir die Bibel lesen, dass wir nicht Sachen reininterpretieren, die da gar nicht drinstehen. Das ist das, was Johannes gemacht hat. Der kannte ja sein Altes Testament. Aber er musste merken, ich habe das Alte Testament nicht richtig verstanden. Und auch das kann uns passieren, beim besten Wissen und Gewissen, dass Jesus anders ist. Und dann kann es sein, dass wir uns ärgern, weil er nicht so ist, weil wir ihn uns gemacht haben. Und besonders deutlich wird es, wenn wir mit Menschen über das Kreuz reden. Denn dann merken wir plötzlich, dass Menschen Jesus zwar ganz toll finden, dass er Leute geheilt hat, dass er in der Bergpredigt schlaue Sachen gesagt hat, aber dass er sterben musste, ist für viele ein Gipfel der Ungeheuerlichkeit. Manche Menschen sagen, das kann doch nur ein blutrünstiger Gott sein. Und andere sagen, so schlecht bin ich auch nicht, dass einer für mich sterben muss. Und sie ärgern sich über das Kreuz. Oder sie machen sich drüber lustig. Und Jesus sagt, glücklich ist, wer sich nicht an mir ärgert. Denn die Botschaft vom Kreuz ist bis heute ein Ärger für viele Menschen. Übrigens, das ist nichts Neues. Wenn heute Leute sagen, oh, das mit dem Kreuz, das kann man so nicht mehr sagen, das wollen die Leute nicht hören. Dann sagt Paulus schon im 1. Korintherbrief, wir aber predigen den gekreuzigten Christus, den Juden ein Ärgernis und den Griechen eine Torheit. Das ist nicht neu. Das war schon in der Antike so, dass die Leute gesagt haben, an einen gekreuzigten Gott, wer kann denn daran glauben? Und sie haben sich aufgeregt und geärgert, weil Jesus nicht in ihre Vorstellung hineinpasste. Jetzt ist das vielleicht nicht unser Problem, aber vielleicht haben wir andere Vorstellungen von Gott und Jesus, die er durchkreuzt, die er enttäuscht, wo er uns die Täuschung wegnimmt und wo er uns sagt, hey, ich bin anders, als du denkst. Und dann bitte ärgere dich nicht, denn glücklich ist jeder, der sich nicht an mir ärgert. Man könnte es auch so übersetzen. Glücklich ist jeder, der seine Vorstellungen über Jesus loslässt und der Jesus nicht in sein eigenes Bild hineinpresst, sondern der Jesus erlaubt, den Rahmen zu sprengen. Und der sich auf Jesus einlässt und bereit ist, Jesus immer wieder neu kennenzulernen. Und dann könnte man vielleicht auch sagen, wie sein deutsches Spiel heißt, Mensch, ärgere dich nicht. Und mit dem Evangelium verbunden, Mensch, ärgere dich nicht an Jesus, sondern lern ihn immer wieder neu kennen, so wie es Johannes der Täufer gemacht hat. Amen. Musik, beten, was auch immer. Ich? Du? Na gut, dann bete ich noch. Kriegen wir hin. Jesus, ich danke dir, dass du größer bist als unser Verstand, als unsere Vorstellung. Was wärst du für ein kleiner Gott, wenn du kleiner wärst als unser Hirn? Aber du bist größer. Und Herr, wenn wir manchmal enttäuscht sind von dir und zweifeln, dann bist du nicht sauer, sondern dann kommst du uns entgegen und hilfst uns, dass wir es verstehen. Lass uns offen sein für dein Reden, für dein Wirken, für deinen Geist, der uns dann berühren will. Und lass uns ehrlich zugeben voreinander, wo wir zweifeln, damit wir uns gegenseitig helfen können. Und danke, dass auch so Leute wie Johannes der Täufer ihre Zweifel hatten. Und lass sie uns zum Vorbild nehmen, dass wir mit diesen Zweifeln zu dir kommen und offen sind für dich. Und lass uns Menschen sein, die andere nicht runtermachen, wenn sie zweifeln, sondern die zuhören, auf sie zugehen und für sie da sind. Danke, dass du an uns festhältst, auch wenn oder vielleicht sogar, weil wir zweifeln. Und lass uns so auch miteinander umgehen. Danke für deine Liebe und deine Gnade. Amen.